Hallo, in diesem Video nur ganz kurz eine weitere Folge der nicht enden wollenden Serie Sprecher wirft einen Blick zurück. Heute, IBM rollt den Todesstern aus. Am 2. April 1987 kündigte IBM den sogenannten PS2-Computer an. Der Computer, der die Möglichkeit besitzen sollte, das Treiben der Klone ein für allemal zu beenden. Und gleichzeitig wollte sich IBM damit auch um Intel und Microsoft kümmern. Praktisch ein Ring, um sie alle zu knechten. Das kennt man ja. Deswegen gab's diesmal in der Chefetage von Compaq kollektive Schnappatmung. Und daher gab's bei Compaq dann direkt auch eine Notfallsitzung, bei der man sich von den Ingenieuren auf den neuesten Stand bringen ließ. Sie berichteten, dass der PS2 ein vollständig neuer Computer sei. PS steht dabei nicht für PlayStation, sondern für Personal System. Also, es ist nicht mal mehr die Rede von einem Personal Computer, dem PC. Der PC, der hatte laut IBM ausgedient. Der Nachfolger des PC, das sei das Personal System, also PS. Die Krux für die Clone-PCs war die neue Architektur, das Bussystem auf dem Mainboard. Das war nicht mehr ISA, der Industriestandard, den es seit dem ersten Tage des IBM-PC gegeben hatte. IBM hatte einen eigenen, neuen Bus entwickelt. Den nannten sie Microchannel und die Architektur hieß deswegen logischerweise die Microchannel-Architektur oder abgekürzt MCA. Als Folge der neuen Architektur liefen natürlich alle vorhandenen Erweiterungskarten nicht mehr auf dem PS2. Der PS2-Computer, der brachte ebenfalls ein neuartiges 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk mit. Und damit war dann auch klar, dass keine der vorhandenen Software drauf laufen würde. Und als wenn das jetzt noch nicht genug gewesen wäre, zum Thema Brücken abreißen, so kündigte IBM gleichzeitig und zusätzlich noch an, dass der originale IBM-PC, der XT und der AT, der streng genommen nur kurz vorher erschien, die würden alle eingestellt. Also, da wurden alle alten Zöpfe abgeschnitten. Um der Aktion den entsprechenden Nachdruck zu verleihen, hatte IBM damals wohl das sogenannte Les Grossman-Gedenkmemo an die Konkurrenz zustellen lassen. Damit hatte IBM eindrucksvoll die eigenen Kinder geopfert, um den anderen nur zu zeigen, dass nur IBM bestimmt, wo es hier langgehen würde. Wollte jemand einen PS2-Klon erstellen, so wie damals einen PC-Klon, so müsse man nun Lizenzgebühren an IBM bezahlen, vorausgesetzt, man würde überhaupt eine Lizenz erhalten. Gleiches gilt natürlich auch für die Steckkarten, die auf dem Microchannel-Bus grundsätzlich funktionieren sollten. Software? Nein. Mit einem Schlag ausradiert, denn auf dem PS2 sollte kein DOS mehr laufen, auf dem PS2 würde nun OS2 laufen. Und für OS2 gab es nur einen Verkäufer. Jeder musste es bei IBM kaufen. Microsoft hatte nicht das Recht, OS2 selber zu verkaufen. Die aktuelle Geschäftsführung bei IBM sah es inzwischen als riesigen Fehler an, dass man Microsoft damals erlaubt hatte, DOS auch an andere Firmen zu verkaufen. So hatte am Ende Microsoft im Grunde mehr Geld mit DOS verdient als IBM mit den Computern. Wie damals in der Serie rund um den IBM-PC natürlich erwähnt, gab es durchaus schlagende Argumente für die damalige Entscheidung, aber inzwischen sah man das bei IBM ganz anders, eben als Fehler, und den galt es jetzt ein für allemal zu korrigieren. IBM hatte sich also mit dem PS2 so platziert, dass künftige Klone nur noch von IBMs Gnaden aus operieren durften oder überhaupt leben durften. Bei Compaq, immer noch Schnappatmung angesagt, telefonierte man mit Gott und der Welt, genauer gesagt mit Microsoft und mit anderen Softwareherstellern, mit Hardwareentwicklern, ob irgendjemand da draußen wusste, welche Spezifikationen PS2 benötigen würde, ob irgendjemand irgendwelche Informationen erhalten hatte, ob es also quasi Anzeichen dafür gab, dass es irgendwo mal einen Lieferanten geben würde. Aber keiner hatte irgendwelche Informationen. Es sah so aus, als wenn IBM niemanden mitspielen lassen wollte. Zumindest noch nicht. Mit der Zeit sickerten dann doch erste Informationen durch, die allerdings noch beunruhigender waren. IBM-Verkaufspersonal würde Großkunden offenbar erzählen, dass die Zeit der Klone vorbei sei. Jetzt bräuchte man nur noch mit IBM verhandeln. Computer von anderen, die würde es nicht mehr geben. Damit war im Grunde das eingetreten, wovor man sich bei Compaq gefürchtet hatte. Wenn man zum Beispiel vorprescht, IBM hatte einen anderen Weg eingeschlagen oder streng genommen zumindest angekündigt, dass sie ihn einschlagen wollten. Der stellte sich also die Frage, und was nun? Hinterherrennen? Einfach weitermachen? Was machen die anderen, die auch zum Beispiel inzwischen schon einen 386er hatten und bei dem ISA-Bus geblieben sind? Schwenken die jetzt um? Klar war natürlich, dass man vor die Presse treten musste. Die Kunden brauchten Sicherheit und man dürfe sich das Ganze eigentlich nicht gefallen lassen und schon gar nicht wegnehmen lassen und nur daneben stehen und zuschauen. Also ließ man verlauten, dass man die Abkehr vom offenen ISA-Standard auf den proprietären MCA-Standard für einen Fehler halten würde. Es sei nicht im Sinne des Kunden, wenn ein Unternehmen den Standard bestimmen würde und damit am Ende auch das Tempo bestimmt. Der Kunde solle entscheiden dürfen, was für ihn das Beste sei. Das war dann damit auch schon die schärfste Form der Verurteilung, die man sich als Konkurrent von IBM seinerzeit erlauben durfte. Viel zu groß war die Angst, dass man sich zu weit von der Herde entfernen könnte und sich womöglich selbst als einzelnes Ziel anbieten würde und man damit am Ende eventuell den wild um sich schlagenden Bären sogar noch anlocken könnte. Soll heißen, eventuell kriegen nachher alle anderen eine Lizenz, nur halt Compaq wie durch Zufall nicht. Damit die Medien und jeder Depp da draußen das Ganze auch verstehen würde, hatte man als Analogie zum sogenannten New Coke-Vergleich gegriffen. Coca-Cola hatte mal versucht, die originale Formel zu verändern und das den Kunden als New Coke anzudrehen. Und Cola sagte damals natürlich allen, dass wirklich alle die neue Variante auch haben wollen würden und die hätte ja nur Vorteile und überhaupt und sowieso. Aber in der Realität stellte das Ganze sich nachher als komplett gegensätzlich raus. Aber natürlich war nicht gesichert, dass die Medien es überhaupt verstehen würden bzw. den Vergleich aufgreifen würden. IBM sagte, dass der neue MCA-Bus natürlich nur entwickelt worden wäre, weil er halt so viele Vorteile für den Kunden bieten würde. Während die Clone-Armee natürlich sagte, dass er potenziell viele Nachteile bieten würde. Und nun wartete man im Grunde auf das Urteil der Medien. Würden die verstehen, dass ein offener Standard wichtiger für das freie Entfalten der Branche gewesen wäre? Oder würde man sagen, IBM hat das Ganze grundsätzlich ursprünglich entwickelt? Und daher weiß auch nur IBM, was am besten für alle ist. Naja, was soll man schon sagen? Das Echo war, man konnte es vorhersehen, in den Medien im Grunde 50-50 geteilt. Hier musste man also abwarten. Zwischenzeitlich musste man sich natürlich ebenfalls um das Tagesgeschäft kümmern. Insoweit kommen wir da jetzt wieder hin zurück. Bei der Entwicklung künftiger Rechner mit dem Intel 386er entdeckten die Ingenieure, dass der Intel-Prozessor einen enormen Flaschenhals hatte. Compaq hatte den Prozessor inzwischen weitgehend kompatibel bekommen mit seinen Vorgängern. Aber der 386er, der konnte nicht gleichzeitig auf den Speicher und auf den I.O.-Bus zugreifen. Er konnte wirklich den RAM erst ansprechen, wenn der I.O.-Bus geleert war. Also überlegte man sich eine Lösung, um den 386er noch schneller machen zu können. Schon alleine, weil die Konkurrenz das eventuell nicht machen würde. Die meisten packen, streng genommen wie Compaq selbst, mit dem ersten 386er, den Prozessor einfach auf das Mainboard und passt schon. Aber die Ingenieure bei Compaq, die entwickelten einen eigenen Controller-Chip, der die Kommunikation für den Prozessor übernahm. Das heißt, der 386er, der kommunizierte mit voller Geschwindigkeit jetzt nur noch mit dem einen neuen Controller-Chip und der Chip, der konnte dann gleichzeitig mit dem RAM und mit dem I.O.-Bus sprechen. Das war aber bei weitem nicht die einzige Schwachstelle vom Intel 386er-Prozessor, die Compaq ausbessern musste. Beim 286er hatte Intel auch einen sogenannten mathematischen Koprozessor entwickelt, den 287er. Wenn Kunden also Programme nutzten, die viele sogenannte Fließkomma-Berechnungen brauchen könnten, dann war ein mathematischer Koprozessor neben dem Hauptprozessor ziemlich sinnvoll. Da Compaq aber, wie schon erwähnt, der erste Intel-Kunde war, war der mathematische Koprozessor für den 386er, der 387er, der war noch gar nicht fertig. Und das würde wohl auch noch lange dauern, bis der irgendwann mal kommen würde. Und als Workaround für die ersten Rechner baute Compaq dem 386er einfach den alten 287er Koprozessor mit ein. Das funktionierte natürlich und war schneller, jedenfalls besser als gar keinen zu haben, aber es war nicht die perfekte Lösung. Und für die nächste Desktop-Inkarnation mit dem 386er, da griff man deswegen kurzerhand zu einem mathematischen Koprozessor der Firma Vitec, denn die hatten ihren schon fertig. Diese zwei Innovationen, der Speichercontroller und der mathematische Koprozessor, die sorgten in der Summe für ungefähr 50% mehr Geschwindigkeit, die die Compaqs hatten, die die anderen Rechner nicht hatten. Compaqs zweite Generation, der 386er, die wurden zum gleichen Zeitpunkt vorgestellt und verkauft, als seinerzeit dann auch der IBM PS2 in den Regalen aufschlug. Der IBM PS2 hatte, und jetzt aufgepasst, einen Intel 386 Prozessor drin. Im letzten Jahr hatte es ja noch geheißen, dass IBM keine 386er von Intel haben wollte. Warum der PS2-Computer dann am Ende doch einen 386er bekommen hatte, ja, das ist eine Geschichte für ein ganz anderes Video. Also, für den nächsten Teil. Der PS2-Computer hatte also einen Intel 386er der ersten Generation mit 16 MHz Taktfrequenz und ohne Controller und ohne Coprozessor drin. Der neue Compaq hatte den 386er von Intel in der zweiten Ausbaustufe mit 20 MHz dabei, hatte den Speichercontroller und den Coprozessor. Und so war Compaq am Ende in der Lage zu zeigen, dass der eigene Rechner rund doppelt so schnell war wie der PS2-Rechner von IBM. Das war natürlich ein ganz wichtiger Punkt in der Argumentation gegenüber den Medien und gegenüber den Kunden. Wenn der PS2 so viele Vorteile für den Kunden haben würde, warum war er dann so viel langsamer? Inzwischen verstanden immer mehr Zeitschriften und Zeitungen, dass man für IBMs neuen PC bzw. PS2 als Kunde eine Menge Opfer erbringen müsste. Nicht nur, dass die Software nicht mehr funktionieren würde, am Ende ist man auch wesentlich langsamer und natürlich viel, viel mehr geldlos. Compaq preiste das neue Design mit dem Speichercontroller als Flex-Architektur an und hatte natürlich alle anderen Hersteller eingeladen, es kostenlos nachzubauen. So konnten diese wenigstens auch von den Geschwindigkeitsvorteilen profitieren und würden eventuell nicht auf den Kurs von IBM einschwenken und damit den MCA-Bus stärken. Aber auch wenn der MCA-Bus für den Kunden derzeit keinerlei Vorteile bot und die Betonung liegt auf noch nicht bzw. derzeit, so hatte der MCA-Bus etwas, das die Architektur von Compaq und von den anderen Klonen, die ISA-Architektur, nicht hatte. Der MCA-Bus war 32-Bit breit. Das heißt, Compaq musste sich mal wieder was einfallen lassen. Also traf man sich im Oktober 1987, um mögliche Strategien zu diskutieren. Und die Frage war natürlich, können wir etwas machen, um besser zu sein als die 32-Bit-Lösung von IBM mit dem Namen Microchannel? Für die Ingenieure war der Fall natürlich recht schnell gelöst. Klar, sagten die, wir brauchen nur einen eigenen 32-Bit-Bus entwickeln. Das dürfte das kleinste Problem sein. Aber wenn wir das machen, dann hindern wir natürlich niemanden daran zu behaupten, dass nun Compaq versucht, sich den Bus für alle PCs zu greifen und damit das Gleiche macht, was IBM derzeit versucht. Daher war die eigentliche Frage, kriegen wir die Unterstützung der anderen Clone-Krieger? Aber das war natürlich dann kein Problem, das die Ingenieure hätten lösen können. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt 10 Unternehmen an Bord holen, dann haben wir endlose Diskussionen darüber, welche Feature denn der neue Bus bekommen sollte, was nicht rein darf und so weiter und so fort. Und am Ende reiben wir uns wahrscheinlich nur auf und es sickert eventuell sogar noch an die Presse durch oder noch schlimmer, an IBM. Und schon wieder rennen überall Bären herum, weil, naja, die können das ja riechen. Wobei die anderen alle selbst gar nicht in der Lage wären, da hier entsprechend mitzuziehen, weil kaum einer die Größe von Compaq hatte, um das hier entsprechend zu leiten. Also musste man den goldenen Mittelweg finden. Ganz alleine würde es nicht gehen und mit allen anderen an Bord würde es auch nicht gehen. Deswegen also der Mittelweg. Man definiert einen neuen Bus mit den Eigenschaften, die für alle die wichtigsten sein würden. Quasi der kleinste gemeinsame Nenner. Und dann holt man sich eventuell noch ein, zwei große Konkurrenten an Bord und versucht, die davon zu überzeugen. Um es dann abschließend als bessere Alternative zu platzieren, könnte man das Ganze an ein unabhängiges drittes Unternehmen weiterreichen, damit niemand auf die Idee kommen würde, dass Compaq oder sonst wer davon mehr profitieren würde als andere. Den ersten Player, den man sich auf jeden Fall mit reinholen müsste, wäre natürlich Microsoft. Microsoft würde ganz sicher mitziehen, denn dass sich IBM jetzt die Macht verschafft, alle anderen auszuschließen, und damit auch von Microsoft auszuschließen, ja, daran hätte Microsoft natürlich überhaupt kein Interesse. Ergänzend müsste absolute Geheimhaltung herrschen, denn wenn das Projekt bekannt werden würde, bevor man die Vorteile erklärt hatte und die Chance hatte, die Konkurrenz mit reinzuholen, dann würde das Ganze nach hinten losgehen und Compaq würde als der Bad Boy dastehen. Damit endete dann das Jahr 1987 für Compaq mit einem Umsatz von rund 1,2 Milliarden Dollar. Und damit hatte man mal wieder beeindruckendes Wachstum gezeigt. Anfang 1988 war der neue Bus von den Spezifikationen her fertig. Gemäß dem Plan sprach man zuerst mit Bill Gates von Microsoft. Compaq befürchtete, dass Bill Gates eventuell zu vorsichtig sein würde, dass er seine Zusammenarbeit mit IBM natürlich nicht gefährden wollen würde. Also wurde ein Gespräch angesetzt und man erklärte ihm das Problem und die Lösung, die Compaq anbieten konnte. Wobei das zugrunde liegende Problem, das musste man ihm nicht wirklich großartig erklären, das hatte er schon selber erkannt. Nur die Lösung, die hatte er natürlich nicht, weil er ja selber keine Hardware verkauft. Aber dass IBM dabei war, den Klonmarkt und damit den größten Kunden von Microsoft auszuschließen, das hatte er schon verstanden. Insoweit war er also durchaus bereit und direkt Feuer und Flamme und fragte, was er denn tun könne. Nun, man sagte ihm, dass er das Projekt einfach nur voll und ganz unterstützen müsse, wenn es dann am Ende bekannt gegeben wird. Aber wenn der Lieferant des Betriebssystems MS-DOS öffentlich sagen würde, dass der neue 32-Bit-Bus von Compaq die vollständige Unterstützung von Microsoft genießen würde, dann wäre es schon quasi Selbstmord, wenn andere Klonhersteller sich dem verweigern würden. Da Gates logischerweise mit allen anderen Klonherstellern in Kontakt stand, weil es ja seine Kunden waren, bot er an, dass er die anderen auf Befehl hin ansprechen könnte, wenn das gebraucht werden würde. Die zuvor genannte öffentliche Unterstützung, die würde er natürlich ebenfalls geben. Danach ging es weiter zu Intel. Deren Unterstützung brauchte man natürlich auch, schon alleine, weil es sich gut anhören würde, dass der größte Chiphersteller den eigenen Bus am Ende unterstützt. Dass man die auch bekommen würde, da war man sich ziemlich sicher. Immerhin hatte man ja in der Vergangenheit schon mehrfach den Hintern von Intel gerettet. Danach ging es dann erstmals zur Konkurrenz und hier stand HP, Hewlett-Packard, ganz oben auf der Liste. HP war natürlich auch ein ganz großer der Klonlieferanten und wenn die mitziehen würden, dann würde das ein ganz wichtiges Signal an die anderen, an die kleineren Klonhersteller sein. Bill Gates von Microsoft stellte, wie versprochen, den Kontakt her und beim Treffen des HP-Teams präsentierte man ihnen 2 Stunden lang das komplette Konzept. Die Ingenieure von HP, die waren direkt beeindruckt und waren sich sicher, dass man da auch unbedingt mitmachen sollte. Aber das war natürlich eine ganz wichtige Entscheidung und insoweit konnten die diese Entscheidung gar nicht treffen. Das musste von ganz oben abgesegnet werden. Einige Wochen später, HP hatte sich Zeit gelassen, rief dann der Chef von Hewlett-Packard an und sagte, dass man dabei wäre. Um das Ganze abzurunden, gründete man eine gemeinsame Entwicklungsgruppe und gab den HP-Ingenieuren die Möglichkeit, sich vollständig von den Vorteilen zu überzeugen. Und wenn es nötig sei, sogar noch Änderungen durchzuführen. Es sollte auf keinen Fall der Eindruck entstehen, dass das Ganze hier Compaqs Kind sei. Es sollte bzw. musste eine Koalition der Gleichberechtigten sein. Mit Intel, Microsoft und HP an Bord sprach man nun auch die kleineren Vertreter an. Und die waren, wie befürchtet, am Anfang sehr vorsichtig. So war zum Beispiel Dell einer derjenigen, die sich schon recht früh auf den neuen MCA-Bus von IBM festgelegt hatten. Dell hatte sogar einige Ingenieure von IBM abgeworben, damit die Dell das notwendige Wissen beibringen konnten. Die Front drohte also zu bröckeln. Doch das ist natürlich eine Geschichte für ein ganz anderes Video. Okay.